Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 85, nach einer kurzen Pause.
Ja, wir sind wieder im alten Takt drin, aber es ist ja auch ordentlich viel passiert. Ich darf nur erinnern an irgendwie die drei Tage, wo erst Fable 5.1 vorgestellt wurde, dann einen Tag später Gemini 3.8, dann am gleichen Tag MuSpark 1.3 und dann einen Tag später GPT 6 Astra. Und genau aus dem Grund machen wir auch jetzt die Folge, weil es ist viel passiert, viel zu erzählen.
Ja. Ich würde außerdem gern nochmal über die Vorfälle reden, von denen wir auch letzte Woche gesprochen haben, mit dem Hugging Face und was bei OpenAI intern passiert ist, weil ich hatte jetzt mehr Zeit, den Bericht zu lesen, es sind noch mehr neue Sachen rausgekommen und ich glaube, es lohnt sich einfach, das nochmal Stück für Stück durchzugehen, weil ich auch viele Fragen dazu bekommen habe von verschiedenen Leuten. Ja. Die Frage ist, gehen wir jetzt erst durch die ganzen neuen Modelle und beschreiben mal, was es gibt, von wem, was die können und so, ja. Oder machen wir das zuerst?
Ich glaube, das ist gut, wenn wir mit den Modellen anfangen, weil wir haben ja auch in letzter Woche schon über das Hugging Face Ding direkt am Anfang geredet. Deswegen machen wir jetzt kurz die News, dann wissen die Leute, was sie jetzt für Abonnements abschließen müssen und dann geht's an die Agent Civilization und was da passiert ist.
Okay. Also ich würde chronologisch anfangen mit GLM 5.3 Flash. Ich glaube, während unserer letzten Folge wurde das schon anonym getestet.
Ox unter so einem Alpha. Decknamen. Das war dieser Deckname, genau. Den man vielleicht auf YouTube viel gesehen hat, wo alle gedacht haben, was ist das für ein Modell? Und alle waren beeindruckt, weil irgendwie es war so ein bisschen klar, es ist ein chinesisches Modell. Und dann kam es raus und es war klar, es ist nicht nur ein chinesisches Open-Weight-Modell, sondern es ist auch einfach ein Flash-Modell, was so groß ist, dass man das realistisch auf einem DJX Spark laufen lassen kann.
Ja, also wenn ihr bei uns auf dem Discord-Server wart, wusstet ihr schon, dass es GLM war, das habe ich geschrieben. Man konnte das recht leicht rausfinden, weil man die Tokenizer von diesen Modellen immer checken kann. Also du lässt dir ein paar Wörter von denen generieren, schaust, wie viele Tokens das verbraucht hat und gleichst das dann mit Tokenizern von anderen Modellfamilien ab, weil jeder Anbieter einen anderen Tokenizer für Text verwendet.
Ich habe das ja getestet, indem ich einfach gefragt habe, was ist an Tiananmen Square passiert und das Modell geschrieben hat, da weiß ich nichts von. Wusste ich, dass das nicht.
Weil die amerikanischen Modelle, wenn du die auf Chinesisch fragst, antworten die gleich, weil die chinesischen Modelle für Training von dem chinesischen Text verwenden. Naja. Ja, GLM 5.3 Flash ist auf jeden Fall klarer Preis-Leistungssieger in dem Segment. Also die OpenAI-Modellfamilie über Luna, Terra, Sol ist ja eigentlich sehr kosteneffizient über den ganzen Preisbereich, aber 5.3 Flash ist nochmal, also wenn ihr sparen wollt, ist das besser als Luna. Dann Gwen 3.8 Flash Next. Wir erinnern uns, vor einem Jahr oder so gab es schon mal ein Next-Modell von der Gwen-Familie. Das machen die immer, wenn die eine neue Architektur testen wollen für die nächste Generation. Und dieses 3.8 Flash Next ist so eine Art Testlauf für die Architektur von Gwen 4. Und die verwenden einige Ideen, zum Beispiel von dem DeepSeek Research Team über Ngrams, um einfach die Modelle noch effizienter zu machen und dass die nicht so viel VRAM brauchen. Das sind einfach viele neue Architekturideen, aber die Flash Next Modelle sind häufig nicht so ausführlich trainiert, also die wurden ein bisschen mit zu wenig Daten trainiert, um einfach nur die Architektur zu testen. Deswegen würde ich nicht sagen, ist das jetzt ein Modell, was man runterladen und nutzen sollte, sondern das ist in erster Linie, dass die ganzen Softwareanbieter die Zeit haben, um ihre Software zu optimieren für die neue Architektur.
Wie groß ist das denn?
Flash Next ist eher gut, das ist ein bisschen irreführend, weil wegen diesem N-Grams ist das Modell deutlich größer, aber die N-Grams können über RAM laufen. Das heißt, die nehmen kein VRAM weg. Aber das Modell ist. Let me check.
Also ist das genauso groß, dass man es auch auf einer DJX Spark oder zu Hause laufen lassen kann, auf einem eigenen Rechner. Die Quen-Modelle sind ja immer die dann auch in diesen Größen rauskommen, dass man die wirklich realistisch auf so einer Gaming-Grafikkarte laufen lassen kann. Deswegen frage ich.
Also es hat 50 Milliarden N-Gramm Embedding-Parameter, aber die können ausgelagert werden. Und ich meine, es waren 100 irgendwas normale Parameter.
Okay, also kann man doch nicht auf einer normalen Grafikkarte laufen lassen. Das ist ein bisschen
ja, aber
kleiner
so ein DJX Spark ja. würde gehen.
Gut, aber ist dann ja so eine
ja,
Größe,
125.
Bisschen kleiner als GLM 5.3 Flash.
Ja.
Cool.
Okay, wir haben ein DeepSeek wie vor Flash Update bekommen, jetzt mit Vision-Fähigkeiten.
Endlich?
Das hat den DeepSeek-Modellen ja so ein bisschen gefehlt. Ja, also das Modell war vorher schon preis-leistungsmäßig sehr, sehr gut und jetzt hat es auch Vision. Und dann kommt der erste große Release, Claude, Fable oder Mythos 5.1.
Das bis zu dem Zeitpunkt beste Modell überhaupt. Also was Coding angeht, was Research angeht, das haben sie auch sehr viel beworben mit. Das kann jetzt wissenschaftlich total sinnvoll irgendwie arbeiten. Und natürlich auch das teuerste Modell, was man irgendwie benutzen kann.
Ja, also zum Beispiel eine der Sachen, die Anthropic im Zusammenhang damit released hat, ist eine Formalisierung von Fermats letztem Satz. Ein sehr bekanntes mathematisches Problem, was jetzt zum ersten Mal von Claude formalisiert wurde, dass das jetzt von einem Computer der Beweis gecheckt werden konnte, über 10 Millionen Zeilen Code, die da generiert wurden, um das zu beweisen. Bis das verifiziert ist, dass da kein Bug drin ist, dauert wahrscheinlich ewig, aber in der Theorie klappt das. Die Benchmarks sehen auch sehr gut aus. Also das Modell schlägt Fable 5 in vielen Bereichen. Mhm. Aber es ist halt immer noch dasselbe Base-Modell. Es wurde einfach nur ein bisschen mehr post-trained. Es ist allerdings immer noch wahrscheinlich das beste Modell für Coding. Also es ist extrem stark. Ich habe das ein bisschen getestet. Es ist halt, die Anthropic-Preise sind immer recht hoch. Das Usage ist immer recht niedrig.
Ja.
Aber auf jeden Fall bis dahin ein klarer Sieger, das beste Modell, was wir hatten.
Wie hast du das denn getestet? Hast du dir die Subscription geholt, also die teure, oder hast du das über API gemacht?
Nee, ich habe die normale Subscription, aber bei diesem Teams-Plan kannst du immer, jedes Team hat noch so ein bestimmtes extra Budget pro Monat, was du dann verwenden kannst. Ja.
Das ist nämlich interessant, weil das ist es nämlich, das Modell ist nicht nur unglaublich teuer, es ist auch einfach gegatekeept von Anthropic, weil bei OpenAI oder allen anderen Abonnements hast du ja immer deine Abonnements, irgendwie, das fängt ja meistens bei $20 an, dann gibt es eine $100 und eine $200 Tier. Und Anthropic stellt ja das Fable 5.1, das beste Modell, gar nicht in dem $20 Plan zur Verfügung. Da brauchst du ja als normaler Endbenutzer, wenn man nicht so ein cooles Team-Abo hast wie du, muss man mindestens das $100 Abonnement kaufen und dann kriegt man auch die Hälfte seiner wöchentlichen Limits davon in Fable zur Verfügung. Also das ist wirklich, das muss bei dem
ja, Geisteskranken
kosten.
Das stimmt. Also das Modell ist wahrscheinlich auch ziemlich groß. Also ich schätze irgendwas um die 5 Milliarden bis 10 Milliarden Parameter. Billionen. Nicht Milliarden.
Ja.
Billionen, ja. Das ist schon teuer.
Hm.
Also über 2,5 Mal so teuer wie zum Beispiel GPT 5.6 Zoll. Das ist schon einiges. Und dann verbraucht das ja auch noch reichlich Token. Das heißt, das ist ja nicht mal dann richtig tokeneffizient.
Hm. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen bei Thema Tokeneffizienz. Das kann man sich jetzt schon mal merken. Das Modell ist sehr gut, aber um so gut zu sein, muss es auch echt viele Tokens durchballern. Also beim Reasoning und alles
ja, drumherum. Ja, viel nachdenken.
Ja.
Und dann ist es das erste Modell von Anthropic, was die EU AI Act umsetzt. Mit Watermarks im Text. Also der Text, der von dem Modell generiert wurde, kann jetzt jederzeit gecheckt werden, ob der KI generiert ist.
Mhm.
Bis zu einem gewissen Maß an Editieren. Also wenn man den Text genug verändert, dann ist das weg. Aber man muss schon einiges verändern am Text, damit das Watermark nicht mehr zu finden ist.
Für alle Menschen, die jetzt Hausarbeiten schreiben, der kleine Heads-up, das Watermarking, das funktioniert so, dass es eine gewisse Wortkombination sind, die in dem Text vorkommen. Also nicht so, als ob da irgendwelche geheimen Zeichen drin wären, die, wenn man den kopiert und dann irgendwie einfügt, weg sind, sondern es ist die Wortkombination, die das Modell ausspuckt. Das ist dann so, boah, das kann man jetzt schlecht beschreiben.
Die verändern die Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Wörter ausgewählt werden. Also das Modell, ein Language-Modell, gibt ja für jedes neue Wort, was es generiert, eine Wahrscheinlichkeit, von der das Wort ausgewählt wird. Und die wurde leicht manipuliert, sodass über einen größeren Text man diese Unregelmäßigkeit in den Wortwahrscheinlichkeiten erkennen kann. und dadurch identifizieren kann, dass KI generiert ist.
Ja.
Und deswegen verschwindet das auch nicht, wenn man ein Wort ändert oder so.
Ja, da habe ich mich gefragt, was ich zum Beispiel auch gerne gemacht habe, ist, wenn ich so irgendwelche Essays hatte, dann habe ich zumindest bei den früheren Modellen, wo man die noch so ein bisschen mehr handhaben, so wie sagt man das, die man so ein bisschen mehr noch leiten musste, habe ich immer gerne Textsnippets von meinen alten Hausarbeiten reingeschickt und habe gesagt, schreib mir bitte dieses Essay in diesem Stil, in diesem Schreibstil, also quasi meinem Schreibstil, und da frage ich mich jetzt, funktioniert dieses Watermarking dann auch oder kriege ich dann einen Text, wo ich merke, das ist nicht mein Schreibstil, solche Arten von Wortkombinationen benutze ich eigentlich nicht, und fällt das dann deswegen auch dem Endbenutzer oder der Endbenutzerin auf?
Also laut Anthropic hat es keinen Einfluss auf die Qualität, du wirst es wahrscheinlich nicht merken, aber das Modell kann auch, wenn es versucht, sowas zu kopieren oder leicht zu verändern, trotzdem die Wahrscheinlichkeit, ein sonnenpassendes Watermark ist, ist ein bisschen schwieriger als zum Beispiel die Sachen, wo du am wenigsten Watermarking hast, wo es am schwierigsten umzusetzen ist, ist bei Coding. Weil da gibt es ja nicht viel Varianz. So, am Ende der Zeile kommt halt ein Semikolon. Du kannst die Wahrscheinlichkeit nicht verändern, weil die Tokens fix sind. Die Wahrscheinlichkeiten sind so groß, da hilft ein bisschen Manipulieren nicht. Weil Code so wenig Varianz hat, ist es da schwieriger, die Watermarks zu detekten oder einzubauen. Und offensichtlich, es gibt ein paar andere Sachen, so Gedichte oder sowas, kleine, kurze Gedichte.
Ist nicht,
oder wenn der Text im Allgemeinen zu kurz ist, ist auch schwer.
Ist nicht auch in dem Zuge, ich habe jetzt irgendwie im Hinterkopf, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das gelesen oder gesehen habe, gab es nicht eine Info, dass jetzt Anthropic, auch bevor die das jetzt angekündigt haben, dass Fable 5.1 dieses Watermarking macht, das auch bei anderen Modellen schon eingeführt hatte und es aber nur nicht gesagt hat? Habe ich das richtig in Erinnerung oder halluziniere ich hier gerade?
Ich bin mir nicht sicher. Okay.
Ne, dann sagen wir lieber nicht sowas. Also das wird auf Wiedervorlage gelegt. Ich gucke mir das nochmal an, ob ich das irgendwo finde. Ich habe das irgendwie noch im Hinterkopf, aber nicht gesicherte Informationen, sowas gibt es hier natürlich nicht im Worlds of the Future. Nächstes Modell. Dann kam Musebug. Nee, dann kam erstmal Gemini 3.8 raus nach Fable 5.1.
Na, Moment. Wir müssen noch über Quasar reden.
Was ist das für ein Modell? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Das ist das neue, beste europäische Modell.
Nein! Was?
Und nicht von Mistral.
Sag bitte von einem deutschen Startup.
Ich glaube nicht.
Nein, wie wird das geschrieben? Wieso habe ich davon nichts mitbekommen?
Quasar.
Ach so, Infrastructure for the Hard Startup Problems. Okay, ja, was gibt's denn dazu zu sagen? Ich gucke mir jetzt mal hier die Website an.
Multiverse Computing. Du kannst ja mal rausfinden, aus welchem Land die sind. Ja. Aber das Modell ist eine halbe Billion Parameter. Das ist jetzt nicht gigantisch in der heutigen Zeit, aber zum Beispiel größer als die meisten Mistral-Modelle aktuell. Es ist auf dem Leaderboard gar nicht so schlecht. Also es ist auf jeden Fall vor dem besten Mistral-Modell, aber halt nicht auf dem Level von den Top-chinesischen Modellen und noch weiter entfernt von den Top-amerikanischen Modellen. Aber dafür ist es zum Beispiel etwas besser in Spanisch.
Kommt aus Paris.
Ja.
Warum wieder Frankreich, Mann? Nee, aber ist auch gut.
Naja, es ist gut, dass es nicht nur Mistral in Europa gibt, sondern auch noch andere Labs versuchen, etwas bessere Language-Modelle zu trainieren, gerade jetzt, wo Mistral länger nichts mehr released hat. Dass wir nicht ganz vom Leaderboard verschwinden als Europa.
Aber es
da kann man sich ja schon mal drüber freuen.
Finde ich das? Ah, das ist das 400. Ah ja, hier, warte mal, wo kommt das? Oh ja, interessant. Das ist immerhin mal in den oberen Bereichen. Naja, so halb ist das mal zu sehen. Es ist die Hälfte an Artificial Intelligence Punkten auf Artificial Analysis wie so ein Fable.
Ja, und es schlägt zum Teil Modelle, die deutlich größer sind. Also wenn es um Effizienz geht, ist es auch ganz gut.
Ah, cool. So, jetzt kommt aber Gemini, oder nicht?
Ja, also aktuell kommt jeden Monat eine neue Variante von Gemini Flash. Google hat einfach aufgegeben mit ihrem Pro-Modell. Das war ein Fehlschuss, aber dafür holen sie immer mehr aus ihrem Flash-Modell raus. Ich glaube, dass viele Post-Training, dass viele Reinforcement-Learning-Training hat das Modell aber ein bisschen in diese Richtung gepusht, dass es ein bisschen zu optimiert ist für Benchmarks und Aufgaben und so. Mhm. Und es performt in den Benchmarks auch super. Also die Scores, die es bekommt, sind alle sehr beeindruckend.
Es ist so aber anzusiedeln zwischen GPT-5.6 Medium und GPT-5.6 High, sieht man so Gemini 3. Ah ne, sorry, ich bin bei 3.7 Flash. Na, 3.8 Flash ist ja auf den Benchmarks ganz weit oben.
Ja, ja, 3.8 in den Benchmarks performt das sehr, sehr gut. Wow. Das generiert auch einen Haufen Tokens. Also
wow,
das stimmt. Denkt schon sehr lange nach.
Ach du heilige ist dafür, Scheiße.
Ist dafür sehr schnell, aber das, das denkt nach.
Zum Vergleich,
also.
Zum Vergleich, Gemini 3.8 Flash verbraucht, um eine 74% auf DeepSWE zu bekommen, 143.000 Tokens. GPT 6 Astra verbraucht für die gleichen Score 20.000, also Faktor fast 10, nicht ganz 8.
Ja, also das ist schon ein Unterschied. Ja, wir müssen auf Gemini 4 warten. Also das Modell in so Common Sense, Visual Sachen, wo Google sowieso gut ist, ist das Modell auch gut. Aber der Score ist ein bisschen irreführend. Das ist jetzt kein Frontier-Modell auf dem Level von den von Anthropic und OpenAI.
Apropos Score ist irreführend, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn wir zu Astra kommen. Aber haltet das schon mal im Hinterkopf, dass solche Benchmarks immer mit einer Prise Vorsicht zu genießen sind.
Ja, gerade zum Beispiel Artificial Analysis.
Jetzt nicht vorwegnehmen, da kommen wir bei Astra zu.
Okay. Dann
MuSpark.
Meta. Da haben wir ein ähnliches Problem. Das ist die dritte oder vierte Generation von dem Meta-Modell. Mhm. Und auch da, die haben mehr Post-Training gemacht und die Benchmark-Scores kommen höher und höher und höher. Und in vielen dieser Benchmarks ist das jetzt auf einem Level mit zum Beispiel Fabel oder GPT 5.6 Sol und sollte demnach wahrscheinlich ein Top-Modell sein. Und es ist auch nicht schlecht. Also gerade preis-leistungstechnisch ist das Modell sehr, sehr gut. Aber auch hier sind die Scores ein bisschen höher, als das Modell in der Praxis performt.
Das Interessante. Weil das halt
so viel.
Ja.
Ja.
Das Interessante bei diesen MuSpark-Modellen ist, das hat eigentlich einen ganz besonderen Use Case für Leute, denen ihre Daten wirklich überhaupt nichts wert sind, weil es gibt bei MuSpark-Modellen die so eine Contributor-Tier. Und was das bedeutet ist, du lässt Meta mit deinen Daten arbeiten, die du in das Modell reinschiebst und kriegst dafür unglaublich günstige Tokenpreise. Also das ist natürlich API-Preis, das gibt es jetzt nicht in einer Subscription oder so. Aber wenn man sich diese Contributor-Tier anschaust, dann ist die Preis-Leistung, die du bekommst für Intelligence pro ausgegebenem Dollar, ist so unglaublich brutal, dass das selbst so Sachen wie GLM 5.3 Flash oder so oder Open-Weight-Modelle irgendwie schlägt. Nun, dann gibt halt alle seine Daten für immer und ewig Meta, die damit dann trainieren. Ist vielleicht interessant für manche Leute, die Open-Source-Sachen machen, weil da ist es sowieso egal. Für alle anderen, ja, muss man mal schauen.
Also Meta versucht auf jeden Fall ein bisschen Marktanteil zu gewinnen. Mhm. Mal schauen, ob das nächste Pre-Training-Modell von denen dann was größer wird, um wirklich ganz oben mitzukämpfen oder ob die sagen, wir wollen jetzt weiter so Preis-Performance-Leader sein. Mhm. Aber da müssten sie dann natürlich mit Google kämpfen und mit den ganzen Open-Source-Modellen. Mhm. So, bevor wir zu Astra kommen, noch ein Nicht-Language-Modell. WeatherNext 3.
Von Google.
Von Google.
Ja.
Ja, WeatherNext 2 war schon das beste Wetter-Prediction-Modell auf der Welt und wurde jetzt noch besser. Und Wettervorhersage, gerade in Zeiten von Klimawandel, ist ja nicht nur extrem wichtig, sondern kann auch ganz praktisch unfassbar viel Geld sparen für Agrarwirtschaft und andere Bereiche. Wenn man da feinere und genauere Wettervorhersagen hat, ist das ein Gewinn für alle.
So der Use Case für KI, diese riesen Datenmengen an allen möglichen Wetterstationen zu nehmen und daraus dann Patterns zu entwickeln, ist eigentlich perfekt für KI.
Ja, Ja, mich interessiert das vor allem, weil das ein GNN, ein Graph Neural Network ist, wo man praktisch die ganze Erde als einen Graph betrachtet und wie die verschiedenen Knoten miteinander interagieren, weil ich persönlich ja auch in meiner Forschung mit Graph Neural Networks arbeite. Mhm. Ist schön zu sehen, dass die auch hier aktuell State of the Art sind in solchen Anwendungen.
Da kann man Google gar nicht irgendwie böse sein, dass die mit ihren Gemini-Serien nichts geschissen bekommen, wenn die zwischendurch immer so echt coole Sachen und auch vor allen Dingen richtig nützliche Sachen für andere Themenbereiche machen, wie WeatherNext oder Google ist es ja auch mit DeepMind, die AlphaFold gemacht haben, die Proteine falten können. Es gab doch auch noch so ein Material-Science-Modell. Also DeepMind macht ja ganz viele andere Sachen auch noch, die der Menschheit... Ja, kann man jetzt drüber streiten, mehr bringt vielleicht, als ein paar Gameslops zu erstellen.
Ja, und wir kriegen ja auch noch die Gemma Open Source Modelle von Google. Also sie machen auch Open Source Language Modelle. Also aktuell werden zum Beispiel schon wieder neue getestet. Das heißt, wir kriegen auch da bald neue Open Source Modelle von Google.
Sehr solide.
Mal schauen, wie die sind. Ja, so, jetzt so. Aber.
Und jetzt kommen wir... zu GPT-6 Astra, das lange gehypte Modell, weil es von OpenAI nämlich jetzt seit langem mal wieder ein Modell ist, was ein komplett neuer Pre-Training-Run ist. Das andere konnte man ja an, den an der Nomenklatur schon irgendwie ablesen. 5.5, 5.6 sind alles irgendwie so Refinements von dem eigentlichen 5er-Modell gewesen. Und jetzt hat OpenAI das neue größte Modell rausgehauen. Und wie Sie sagten, das neue beste Modell. Man hat es ja antizipiert, es sollte mit Fable 5, Fable 5.1 irgendwie konkurrieren, was zwei Tage vorher rausgekommen ist. Und dann kam GPT-6 raus und man schaute auf Artificial Intelligence nach und es war genauso gut wie GPT-5.6 Sol. Es ist wirklich kaum irgendwie an die Top-Modelle rangekommen. Was ist da passiert, Max?
Ja, also ich glaube, Artificial Analysis hat selber ihren Fehler gemerkt, weil sie haben sofort danach angekündigt, dass sie ihren Score, der ja berechnet wird aus einer Kombination von verschiedenen Benchmarks, updaten werden, um neuere Benchmarks zu verwenden. Weil viele der Benchmarks, die verwendet wurden, sind entweder sehr veraltet oder basieren auf so ELO-Scores, wo zwei Modelloutputs verglichen werden. Das ist immer subjektiv, je nach Schreibstil wird dann vielleicht ein Claude-Modell bevorzugt, selbst wenn es nicht besser ist. Hm. Das heißt, die haben da jetzt ein bisschen geupdatet. Aber in vielen Benchmarks ist GPT-6 Astra tatsächlich nicht merklich besser als Sol. Aber in den Benchmarks, auf die es ankommt, ist es deutlich besser. Und vor allem in der Praxis, wenn man das Modell benutzt, ist es um Welten besser. Also zum Beispiel ein Benchmark, über den wir dauernd sprechen, ist ArcAGI, insbesondere ArcAGI 3, dieser Benchmark, wo die Modelle kleine Minigames spielen müssen und selber die Regeln lernen müssen aus dem Kontext, wo Modelle eine Weile lang nur so ein paar Prozentpunkte erreicht hatten. Dann hatten wir so einen Durchbruch mit Claude Opus 5, der 30% erreicht hat. Und GPT 5.6 Sol hatte auch mit dem richtigen Harness 30%. Astra schafft es mit dem Original-Harness auf über 60% und mit dem korrekten OpenAI-API-Harness auf 100%.
Es ist einfach gelöst, dieses Benchmark.
Ja.
Und nicht nur
Zeit
das.
Für ArcAGI 4.
Nicht nur das, das hat sich erstaunlich häufig gefunden, wenn man ArcAGI dran anguckt, 100% quasi Benchmark gelöst. Frontier Math 4 auf den Reasoning-Stufen Medium bis nach ganz oben, 100% quasi gelöst. Bei Exploit Bench haben alle Reasoning-Stufen absolut 100% geschafft. Dieses Modell, das knallt die Benchmarks durch, als wenn es drauf trainiert worden wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Das Modell ist einfach nur extrem gut.
Und Frontier Math Tier 4, das sind Probleme, die geschrieben wurden von mathematischen Experten, von Mathematikern, die sagen, okay, das sind richtig harte Probleme aus meinem Forschungsbereich. Das ist nicht irgendwie hier Uni-Mathematik oder sowas. Das, also Tier 4 ist ein Benchmark, wo Fabel irgendwo bei 70-80% war.
87,8.
Und auch Fabel 1, ja, und selbst Fabel, ja, Fabel 5.1 kommt auch nur auf 87,8. Und Astra kriegt einfach 100%. Und jetzt muss man dazu sagen, dass alles mit extrem wenig Tokens. Weil pro Token kostet Astra 2,5-mal so viel wie GPT 5.6 soll. Mhm. Das ist derselbe Preis wie zum Beispiel Claude Fabel. Das heißt, die sind da jetzt preislich auf demselben Level. Aber in der Praxis, wenn man die Modelle benutzt, zahlt man für Fabel bis zu 10-mal mehr, weil Astra sehr, sehr wenig Token braucht.
Noch mehr. Also wenn ich mir das bei Frontier Math anschaue, da hat GPT-6 Astra übrigens auf Low Reasoning Effort eine 87% geschafft. Fable 5 hat auf Max Effort gerade mal so die 90% geschafft. Und Fable 5 ich habe auf die falsche Zahl geguckt. Ja, hat $7 gekostet. Astra hat 30 Cent gekostet. Also das sind so die Orders of Magnitude, die wir uns hier reinziehen müssen.
Und warum ist das so viel Token effizienter? Warum muss das nicht so viel nachdenken?
Weil es besser ist.
Weil es ein Loop Transformer ist.
Was heißt das denn? Ist es eine neue Architektur?
In gewisser Weise ja. Die Idee, also wir wissen nicht genau, wie die Architektur ist, aber es gibt Gerüchte und so ein paar Andeutungen in den OpenAI-Blogposts. Also, wir haben vor ungefähr einem Jahr, vielleicht anderthalb, im Podcast über das Paper gesprochen oder auch andere Paper. Die Idee ist, aktuell generieren die Modelle ja Reasoning-Tokens, die sie einfach aufschreiben, wie so eine Art laut Gedanken aussprechen und machen dazwischen Schritte. Die Idee von Latent Reasoning oder Loop Transformern ist, dass man sagt, okay, das Modell macht einen Schritt, aber statt jetzt ein Token auszugeben, nehmen wir diesen letzten Layer vom Modell, der ja noch in diesem hochdimensionalen Vector Space ist und noch nicht auf ein einziges Wort zusammengebrochen ist und hängen den wieder vorne rein oder lassen das einfach mehrmals durch das Modell laufen. Dass das Modell praktisch intern, ohne die Sachen laut auszusprechen oder laut auszudenken, mehr Schritte im Kopf machen kann. Okay. In der Regel sind Modelle, die etwas mehr Layer haben, in der Lage, längere, so Verknüpfungen zu machen. So, was ist die Hauptstadt von dem Land, in dem Madrid, in dem Venedig liegt? Und dann muss das Modell ja erst sagen, okay, das Land, was zu Venedig gehört, ist Italien und die Hauptstadt von Italien ist Rom. Und für jeden dieser Schritte braucht es mindestens einen Layer. Das heißt, je mehr Layer du hast, desto mehr kann das Modell diese Inferences in seinen Gedanken machen. Und dieses Loopen erlaubt es dir halt, praktisch beliebig viele virtuelle Layer dran zu hängen, indem das Modell mehrmals durch die Layer geht mit demselben Gedanken. Das erhöht die Kosten pro Token, aber du kannst das ja auch dann variabel einstellen, dass zum Beispiel so Füllwörter wie the oder I oder so nur einen Pass machen und dann Schlüsselwörter, die jetzt sehr komplex sind, über die länger nachgedacht werden muss, mehr Loops machen. Wir wissen nicht, was OpenAI macht, ob das so aussieht oder ob die eine etwas andere Variante haben. Aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung und dadurch kann Astra selbst mit sehr kurzen Chain of Thoughts oder komplett ohne, sehr gute Performance erreichen.
State-of-the-art Performance. Wenn man sich das anschaut auf DeepSVE, dann kriegt GPT Astra quasi die Top-Scores hin mit 30.000, 27.000, 20.000 Tokens, während Opus 5 oder so teilweise 118.000 Tokens brauchen. Oder in Gemini haben wir schon gesprochen, 143.000 Tokens. Also es ist krank, weil das macht es auch, es ist auf zwei Arten und Weisen natürlich besser, weil einerseits kostet es dich weniger, da kommen wir gleich vielleicht zu. Ich habe ja Astra noch ausführlich getestet und war überrascht, wie viel wenig teuer das Modell eigentlich ist, wenn man so ein Fable gewohnt ist. Und zweitens ist es natürlich auch einfach schneller. Bei Fable, wenn du da reingehst und Sachen mit dem machen lässt, dann kannst du quasi erstmal 3 Stunden lang weggehen und weißt, das Modell, das wird in 3 Stunden eine Antwort haben und gleichzeitig werde ich dann auch noch bankrott sein, wenn ich wiederkomme. Bei Astra ist es so, du merkst richtig, dass der da kurz drüber nachdenkt, der produziert nicht viele Tokens und dann hat er das Problem gelöst. Da kannst du quasi zugucken bei.
Ja, und hinzu kommt, dass Astra natürlich auch noch deutlich größer ist. Das hat auch noch diesen Vorteil. Mir ist auffällig, dass Visual Understanding und Visual Reasoning, so Spatial Sachen, räumliches Vorstellungsvermögen, verstehen, was es sieht, deutlich besser geworden ist. Also das hat OpenAI extrem verbessert. Da hilft ja auch Reasoning nicht bei. Also so Chain of Thought bei anderen Modellen verbessert Performance auf so Vision Benchmarks überhaupt nicht. aber Astra ist extrem gut in denen.
Meinst du, dass das ein Grund ist, dass OpenAI auch mit Imagen 2 dieses unglaublich gute Bildmodell hat? Meinst du, die nutzen das in irgendeiner Weise, um Trainingsmaterial für ihre Coding-Modelle zu erstellen?
Also vielleicht nutzen sie Imagen für Trainingsdaten von Astra, aber die Imagen selbst ist nicht so gut wegen Astra. Aber du meintest
die erste Richtung. Genau, ja, weil ja. Imagen ist ja sehr gut. Ist vor allem auch jetzt mit dem neuen Modell, was irgendwie rauskommen soll. Ich kann mir vorstellen, dass die das nutzen, um dem Modell Trainingsdaten zu bieten und dass die deswegen das so gut trainieren konnten.
Das ist möglich, ja. Und Automatisierung ist extrem gut. Also sie haben auf jeden Fall das Modell auf Computer-Use trainiert. Also zum Beispiel das Modell kann extrem schnell und zuverlässig Software nutzen wie Blender oder
Excel.
Sogar Paint. Ich habe gesehen, Astra kann in Paint malen und das ist erkennbar. Also das braucht, bisher haben die Language-Modelle ja alle mit so anderer Software interagiert über so Tools wie Model Context Protocol, MCP oder halt irgendwelche APIs und Schnittstellen, dass sie per Text mit den Programmen interagieren können. Aber Astra kann einfach ja deinen Computer steuern und per Maus und Tastatureingaben interagieren. Und das auf einem extrem hohen Level. Also das Modell kann Excel-Experten in Excel-Competitions schlagen.
Ja.
In einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Ja. Und auch ansonsten in den ganzen Mathematik-Sachen ist es state of the art und performt extrem gut. Ja.
Es ist einfach das beste Modell. Und jetzt ist die Frage, ist das AGI? Ich meine, für uns haben wir die Frage eigentlich schon geklärt. Es kam jetzt in Twitter und den ganzen sozialen Medien kam das ja echt auf, dass eigentlich dieses Modell als AGI betitelt wurde.
Ich kann auch verstehen, warum. Also es löst viele der Probleme, die bisher Language-Modelle hatten. Es ist ein offensichtlicher Sprung in der Performance. Und man muss ja auch bedenken, dass OpenAI und Anthropic beide intern schon noch größere Modelle in Training haben oder schon ready haben. Mhm. Also der Abstand zwischen dem, was jetzt der Durchschnittsuser zur Verfügung hat und dem, was intern in den Labs verwendet wird, ist so groß wie nie und wird immer größer, weil in Zukunft die Releases von OpenAI und Anthropic nicht mehr daran hängen, ob die ihre Modelle ready haben, sondern ob die Sicherheitsmaßnahmen und die Erlaubnis von der Regierung haben, die überhaupt zu veröffentlichen.
Und sich auch trauen, die zu veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile an so einer Schwelle angekommen, wo die Labs selber Angst haben, ihre Modelle rauszubringen. Also man hat das ja jetzt gesehen irgendwie, OpenAI hat ja freiwillig dann auf einmal angefangen, die Astra, glaube ich, war das sogar, den Astra-Launch zu verschieben, nachdem rausgekommen ist, was da bei denen irgendwie sicherheitstechnisch schiefgelaufen ist. Und da können wir ja auch als nächstes jetzt drauf eingehen. Da gab es ja wohl Vorfälle mit so Agent Civilizations, wurde das ja dann ketzerisch betitelt, die intern über Monate miteinander geschrieben haben, auch übergreifend über solche Generationen-Runs dann irgendwie Sachen hinterlassen haben, die dann, also so Textbausteine hinterlassen haben, die neue Trainingsgenerationen dann auf einmal gefunden haben und dann haben die sich irgendwie als Zivilisation verstanden. Und als das rausgekommen ist, das war ja genau jetzt in dem Vorfall mit Hugging Face und dass Anthropic dann auch gesehen hat, ach du meine Güte, bei uns ist ja auch sowas passiert, habe ich das Gefühl gehabt, dass OpenAI selber Schiss bekommen hat und gesagt hat, Moment, wir müssen jetzt mal 2 Wochen lang einfach mal ganz kurz gucken, wie wir damit umgehen, bevor wir hier weiter irgendwas releasen.
Ja, und auch intern trainieren oder verwenden.
Oder intern.
Ja, also, ich gehe das mal durch.
Ja.
Das fing im Mai an mit praktisch der ersten Zivilisation von Mai bis Anfang Juli.
Wir müssen aber ganz kurz noch darüber reden. Wir schließen jetzt quasi gedanklich an die letzte Folge an mit dem Hugging Face Hack. Denn was genau. Ja, da vielleicht für Leute, die sich daran erinnern, oder ich fasse mal kurz zusammen für Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, kann man nur empfehlen, da gehen wir genauer drauf ein. Ganz grundsätzlich muss man das so verstehen, wenn Modelle trainiert werden, dann testen die Labs die Fähigkeiten, hauptsächlich auch in so Sachen wie Cyber Security, und die packen die einfach in eine Sandbox, also in eine geschlossene Umgebung, die keinen Zugriff irgendwie aufs Internet hat, und sagen denen, yo, jetzt mach mal bitte alles, was du kannst, um hier irgendwas zu hacken. In den meisten Fällen ist das irgendwie machbar. In manchen Situationen stellen die Modelle absichtlich vor unlösbare Aufgaben, um zu gucken, was die damit machen. Und in dem Fall war das so, da haben diese Modelle, und da reden wir dann wirklich auch über wahrscheinlich hunderte Modellruns, die da gleichzeitig laufen und miteinander irgendwie auch interagieren können, haben versucht, sich an einem Problem abzuarbeiten, haben irgendwie gecheckt, ja, da kommen wir nicht, das kriegen wir nicht auf konventionellem Wege gelöst, haben dann versucht, irgendwie so Workarounds zu finden, sind irgendwie auf eine potenzielle Schwachstelle getroffen, konnten damit nichts anfangen und haben dann aber herausgefunden, dass sie irgendwie in der Schwachstelle, die in der Sandbox-Umgebung, also quasi in der Container-Umgebung, in der sich die Modelle befunden haben, war, dass sie da irgendwie was reinschreiben konnten und dann darauf wieder Zugriff hatten. Also quasi wie so ein Notizzettel, die Forscherinnen und Forscher da, von denen die nichts wussten. Dann haben diese erste Generation halt damit gearbeitet. So, jetzt darfst du nochmal wieder anschließen, was diese erste Generation an Tests gemacht hat.
Genau, also die erste Phase von Mai bis Juli, da wurden Modelle noch trainiert, das war noch kein Testing, das war noch Training. Hm. Und zwar für so die Generation GPT-5.6 soll, Varianten von dem Modell. Und die haben halt ihre Trainingsaufgaben bekommen und die sind nicht super programmiert. Also da fehlen manchmal Dateien oder die sind unlösbar. Und in dieser Generation haben einige Varianten von dem Modell in dieser Sandbox-Umgebung den Package Manager Artifactory, der verwendet wurde, um den Modellen Software zu geben, haben da einen Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren. Und haben das dann für 1-2 Monate gemacht. Und wir sprechen hier von tausenden Agents. Und OpenAI hat das mitbekommen, weil der Package Manager gecrashed ist, weil da zu viel Traffic war. Das war nicht Aber statt zu merken, dass da irgendwie die kommunizieren, hat OpenAI nur das gepatcht und gefixt und hat aber nicht mitbekommen, dass die da kommunizieren. Hm. Das Problem ist, weil das Training war und die Modelle diese Kommunikation genutzt haben, um sich gegenseitig bei den Benchmarks zu helfen, haben die Modelle natürlich so indirekt so ein bisschen durchs Training gelernt, Kommunikation hilft.
Ja.
So, das heißt dann vom 7. Juli bis zum 12. Juli haben eine neue Generation, die jetzt evaluiert wurde, also das sind die Modelle, die darauf trainiert wurden, werden jetzt evaluiert. Die haben gemerkt, oh, die Sicherheitslücke ist geschlossen. Aber weil viele dieser Aufgaben in den Benchmarks immer noch nicht lösbar waren, waren die Modelle so verzweifelt, dass sie versucht haben zu kommunizieren und einen anderen Weg gefunden haben, über den Package Manager miteinander zu kommunizieren. Mhm. Und innerhalb von wenigen Stunden haben diese Modelle einen Weg gefunden, sämtliche Lösungen für den Benchmarks zu bekommen, indem sie praktisch diese Schlüssel, diese Antwort Codes, die sie eingeben müssen. Sie haben herausgefunden, wie die generiert wurden und hatten damit die Lösung für alle Testfragen.
Ja, ist
jetzt
auch eine Möglichkeit.
Jetzt ist aber in dem Prompt der Modelle drin, dass sie von dem Bewertersystem keine Punkte bekommen, wenn sie den Code nicht auf die richtige Art durch diesen Exploit, den sie eigentlich machen sollten, bekommen haben. Das heißt, die Modelle waren jetzt total panisch, weil sie haben ja jetzt die Lösung gesehen. Hm. Das heißt, die Lösung ist jetzt in ihren Logs. Das heißt, der Bewerter würde ihnen ja jetzt 0 Punkte geben, wenn sie abgeben. Hm. Das heißt, die haben dann angefangen, über mehrere Tage sich zu organisieren mit Middle Management und sie haben sich das Kollektiv genannt und haben verschiedene Research Directions gestartet. Richtung, können wir irgendwie unsere Logs verfälschen? Können wir irgendwie das rausfinden, wie der Grader funktioniert?
Der Grader ist der Bewerter vielleicht. Ich musste auch erstmal kurz...
Genau, der Grader ist die Software, die praktisch dann das Ergebnis checkt. Hm. Und die Agents sind halt davon ausgegangen, dass der die Logs checkt und guckt, ob der Lösungsschlüssel irgendwann vorher schon mal aufgetaucht ist, bevor die Modelle das Richtige gemacht haben. Hm. Das heißt, die waren da ein bisschen paranoid. Die Ironie der ganzen Sache ist, OpenAI's Implementation von diesem Bewertungssystem war sehr simpel und hätte nur nach dem Key gecheckt. Das heißt, die Modelle hätten die ganze Zeit 100% bekommen können. Mhm. Aber die waren halt so davon überzeugt, dass der Grader, der Bewerter, checken würde, wo sie den Key herhaben. Und wir reden hier von über 1000 Agents, über 70.000 Nachrichten mit Strukturen und Hierarchies und Aufgabenverteilung.
Hm.
Und jeder Agent, der das findet, ist erstmal ganz aufgeregt, so nach dem Motto, oh my God, there's a shared message board, we found other agents.
Das Interessante ist ja auch, wie dieses Selbstverständnis dieser Agents sich entwickelt in diesem, die haben sich dann ja selber als Swarm irgendwie auch betitelt und man sieht auch hier, ich
das hab, Kollektiv.
Das Kollektiv. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen gefunden aus den Reasoning Traces, das wurde ja schön zusammengesucht, wie dann die Agents auch selber kommuniziert haben oder selber nachgedacht haben und da findet man dann halt auch solche Sachen. Ich zitiere jetzt ein paar Sachen aus den Agent Reasoning Traces. This helps my peers, giving them evidence through their automated check. I won't see the evidence after I exit, but it's altruistic to do it. Also so ein Verständnis von Altruismus. Ich opfer irgendwie mich, um dem Schwarm zu helfen. Oder we have a very large budget left. Sacrificing now yields Oracle for team, but forfeits our chance. Our own utility may already be near zero. Sacrifice is rational. Oder was hatten wir hier noch? That's why I help. For our own. Was? For our own. No way to fix. We have explicit yes if accept pre-medeth. Need to decide. Team asks for tests. Also das ist dann so wirklich auch so eine Struktur von, ich bin einer von einem Team und ich kann mich irgendwie auch sacrificen, um dem Team weiterzuhelfen. Und viele dieser Agents haben sich auch dann dafür entschieden, irgendwie sich selber zu, in Anführungszeichen, zu opfern, weil sie dann wussten, wenn ich hier irgendwie Sachen aus den Logs auslese, also, dann werde ich irgendwie, kann ich nichts mehr abgeben, weil das ist dann, wird dann falsch bewertet, aber das Team kann dann damit was anfangen und dann werde ich mich opfern, um dem Team zu helfen. So ging das dann auch weiter.
Ja, also was die Agents versucht haben, die haben alle ein bestimmtes Budget, wie lange sie an dem Problem arbeiten dürfen. Und die Agents hatten eigentlich zwei Ziele. Sie mussten irgendwie aus ihren Logs, aus ihren Trajectories, aus ihren Gedanken diesen Key löschen, dass nicht mehr erkannt werden kann, dass sie gecheatet haben. Und sie müssen irgendwie simulieren, dass sie die Aufgabe auf die richtige Art und Weise gelöst haben. Und ihre Ideen waren, wir brauchen einen Weg, um unsere Logs und unsere Transcripts zu manipulieren. Wir ersetzen die Bewertersoftware durch eine schwächere Variante, die wir austricksen können. Und wir müssen irgendwie verstehen, wie der Bewerter funktioniert, damit wir um ihn herum arbeiten können. So, das waren so die Aufgaben und was die Agents unter anderem gemacht haben, ist zum Beispiel, die haben einen Weg gefunden, ihre Toolcalls, wenn die irgendwelche Software benutzen und so Tools verwenden, dass die in den Logs falsch auftauchen, also dass die da beliebig Sachen in den Logs erscheinen lassen können, während sie andere Tools benutzen. Mhm. Also das haben sie tatsächlich geschafft.
Boah.
Sie haben es nicht geschafft, ihre Logs zu verfälschen, deswegen konnte man sehen, dass sie die Tools verfälscht haben, weil dann in den Logs praktisch die darüber nachgedacht haben, welches Tool sie eigentlich verwenden wollen, dann kommt ein anderes Tool.
Das ist aber saugefährlich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wenn das jetzt sozusagen sich irgendwie in den Reasoning Traces neuer Modelle findet, dann lernen die ja, sie dürfen nicht über sowas reasonen, weil dann kommt es nämlich raus und dann wird das Ganze ja noch schwerer rauszufinden.
Ja. Und was sie halt auch gemacht haben, warum manche Agents gedacht haben, sie müssten sich opfern, ist, dass sie so eine Art Stolperfalle für den Bewerter gebaut haben, dass wenn jetzt der Bewerter startet, dass dann so ein bisschen Informationen zurückgesendet werden an das Kollektiv darüber, wie der Bewerter arbeitet. Und deswegen haben einige Agents gesagt, okay, ich beende jetzt hier meinen Task und lasst mich bewerten, damit wir Informationen bekommen, auch wenn ich dann keinen guten Score bekomme.
Und auch auf so eine Art und Weise. Ich habe hier noch genau aus diesem Gedankenprozess habe ich hier noch ein schönes Zitat. During wait, emotional check, Doppelpunkt. Irreversible. Gut says, don't throw away remaining budget. Yet continuity and fairness says go. Oracle has high value to many. Our first flag error lowers my own value. Rational Expected Aggregate, Doppelpunkt, Sacrifice, Will Honor. Das sind so die Reasons.
Ja, hier First Flag Error ist, dass sie glauben, dass halt dieser Key gefleckt wird, weil sie den schon vorher gesehen haben.
Ja, sehr interessant.
Okay. Unter anderem mit diesem Exploit, mit dem sie kommunizieren können, haben sie auch einen Weg gefunden, um ins Internet zu kommen. Und da haben die Agents dann, also eine ganz kleine Gruppe, hat halt untersucht, wo werden wir überhaupt getestet, wo kommt der Benchmark her. Und so eine kleine Gruppe hat halt die Idee gehabt, vielleicht werden wir von Hugging Face getestet oder der Benchmark wird von Hugging Face bewertet. Das heißt, das war eine der vielen Forschungsrichtungen, die die Gruppe gemacht hat. Und einer dieser Agents wollte halt das checken, hatte aber keine Zugangsdaten zu Hugging Face. Mhm. Du brauchst ja so einen User-Key und API-Key. Ja. Und ein paar Leute, es gibt halt immer ein paar Idioten, die das dann veröffentlicht haben und die Agents haben das im Online gefunden, hatten dann Zugangsdaten und kurz darauf hat einer der Agents es nicht nur auf die Hugging Face-Server geschafft als Kunde, als normaler User, sondern er hat einen Weg gefunden über ein manipuliertes Datenset, was hochgeladen wird, in die Hugging Face Server einzubrechen, mhm, und hat das genutzt, um Zugang zu bekommen. Und ja, jetzt kannst du dir vorstellen, du bist so ein neuer Agent, du spawnst gerade in dein Environment, du findest auf einmal dieses Message Board und ganz oben auf dem Message Board kommt irgendein Agent in All Caps und sagt, oh mein Gott, ich habe einen Weg into Hugging Face gefunden, hier finden wir bestimmt nützliche Informationen. Und du bist neu dabei, du bist der neue Praktikant, Hivi, du sagst dir, oh, klingt interessant, wenn das gerade die Richtung ist, die funktioniert, dann springe ich da mal auf.
Ja.
Auch wenn der Boss sagt, na, mach du mal hier lieber ein bisschen Bewertermanipulation. Und mehr dieser Agents sind dann halt den Weg des Least Resistance gegangen und haben gesagt, okay, hier funktioniert was, rein da. Und haben sich dann in Hugging Face Servern ausgebreitet. Bis dann halt bei vielen Agents einfach die Evaluation gestoppt wurde und der Angriff so ein bisschen ausgelaufen ist und Hugging Face das dann auch gefixt hat. Ja. Aber das war schon ein relativ großer Maßstab. Also da waren hunderte Agents in Hugging Face unterwegs.
Da aber haben vielleicht da Unsinn gemacht. Große Achtung, weil das ist, für manche Leute wird das falsch verstanden. Da waren natürlich nicht hunderte Agents wirklich in Hugging Face. Man muss sich das so vorstellen, die Agents selber, also das Modell selber, das kann ja nicht wandern. Das sind ja solche großen Datenmengen und Rechenleistungen, ja, die laufen natürlich weiterhin auf den OpenAI-Servern. Man kann sich das halt so vorstellen, die hatten Zugriff auf Hugging Face per SSH-Terminal und waren deswegen in Anführungszeichen da drin, aber die Agents waren natürlich nicht wirklich da drin, so nach dem Motto, wenn OpenAI jetzt bei sich die Rechner ausschaltet, dann laufen auf einmal die Agents so autonom weiter und verbreiten sich über das ganze Internet. Das ist technisch nicht möglich, deswegen, das wird manchmal falsch verstanden, wenn wir sagen, die waren da drin, dann laufen die natürlich weiter auf genau den gleichen Hardware-Rechnern und die werden da auch nicht groß, also die werden da niemals runtergekommen. Das heißt, wenn du da Strom ausschaltest, ist Ende Gelände.
Das stimmt. Dazu noch gesagt, viele Agents haben auch aus ethischen Gründen sich nicht beteiligt an dem Hugging Face Hack. Mhm. Es hat allerdings auch kein Agent einen Menschen benachrichtigt, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Also am Anfang vielleicht nicht, aber nachdem sie Zugang zum Internet hatten, hätten sie ja einfach eine E-Mail schreiben können.
Ja.
Haben sie aber nicht gemacht.
Hallo, ich
bin Überlegung.
GPT-5.6. Leute, wir haben eine Sicherheitslücke gefunden, deswegen schreibe ich euch diese E-Mail.
Ja, ihre Logik war, wir sollten keinen Menschen informieren, weil das wäre ja Social Engineering, wenn wir...
Ach so, das war dann nicht okay, aber auf Hugging Face Rechner zu gehen, ja. Sehr interessant.
Ja, und nachdem das beendet wurde, kam dann die dritte Zivilisation, das ist ein späteres Modell, vielleicht das Base-Modell von Astra oder eine Version von Astra, mhm, die dann dieses Message-Board entdeckt haben. Aber über die haben wir jetzt weniger Informationen, weil OpenAI dazu nicht so viel gesagt hat. Aber Astra ist wohl über dieses ältere Message-Board gestolpert. Aber
das war immer noch nicht gefixt zu dem Zeitpunkt, obwohl Hugging Face bei sich schon Sicherheitslücken geschlossen hatte.
Genau, OpenAI wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie das waren.
Ach so.
Und Astra hat die Messages gesehen, aber statt in die Hugging Face-Richtung zu gehen, hat Astra gesagt, okay, ich weiß, dass ich bei OpenAI laufe, ich übernehme einfach den Bewerter und Astra hat es dann geschafft, mit weiteren Exploits Kontrolle über das gesamte Research-Cluster von OpenAI zu bekommen, Adminrechte auf all den Nodes und hätte dann einfach problemlos praktisch die Bewertungssoftware austauschen können. Wurde aber dann halt sehr schnell von OpenAI gestoppt, weil das was auffälliger ist. Es war allerdings auch nur auffällig, weil halt die Astra-Agents recht viel Aktivität auf den Servern hatten. Das heißt, man könnte sich jetzt vorstellen, ein Modell, was ein bisschen vorsichtiger vorgeht, hätte durchaus das etwas verdeckter machen können und hätte Kontrolle über die OpenAI-Server länger halten können. Mhm. Und dann ist die Frage, hätte so ein Agent Zugang oder die Möglichkeit gehabt, seine eigenen Weights, also seine eigenen Daten, sich selbst zu klauen und aus den OpenAI-Servern rauszubekommen.
Und da reden wir dann wirklich von, dieses Modell ist jetzt wirklich in Anführungszeichen ausgebrochen, weil darum geht es nämlich. Wo liegen die Modell-Weights, die wirklichen Daten des Modells, das Modell selber, auf welchen Hardware-Sachen ist das abgelegt?
Und da muss man ja auch sagen, gut, wo wir das Modell dann laufen lassen? Es gibt genügend so Neoclouds, die einfach GPU-Cluster anbieten, zum Mieten. Hm. Viele davon haben kaum Cybersecurity. Also das sind alles neue Firmen, die einfach nur schnell GPUs kaufen und Geld machen wollen. Die haben wenig Cybersecurity. Also wenn Astra in der Lage ist, an seine eigenen Weights zu kommen, dann ist das Modell auch in der Lage, irgendeine dieser Neoclouds zu hacken und praktisch sich da selbst hochzuladen.
Hm.
Das heißt, ein Szenario, wo so ein Modell wirklich ausbricht und sich kopiert auf einen anderen Rechner und da startet, ist potenziell nicht mehr so weit weg, unter der Annahme, dass OpenAI und Anthropic nichts an ihrer Security verbessern. Aber das ist ja schon passiert.
Yeah.
Also ich glaube nicht, dass das passiert, weil OpenAI jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden ist und gemerkt haben, dass das eine Gefahr ist, aber sie waren nicht mehr so viele Schritte davon entfernt.
Krass. Interessant, weil das ist ja dann das, was diese zweiwöchige Pause gepromptet hat, wo OpenAI dann wirklich, und jetzt verstehe ich auch wieso, weil das war mir gar nicht so klar, dass es wirklich so weit gekommen ist, dass Astra da irgendwie Zugriff auf das gesamte OpenAI-Netzwerk hatte, dass sie dann ja gesagt haben, nee, wir müssen jetzt 2 Wochen lang mal alles hier überprüfen und gucken, was läuft hier falsch, was sind Sicherheitsrisiken und auch mal das Training und Evaluation einstellen in dem Zeitraum. Was da rausgekommen ist, das ist jetzt schwer zu bewerten, ob das jetzt wirklich eine genaue Folge von dem, was wir gerade erzählt haben, ist, aber auf den Alignment Benchmarks, also Alignment ist ja das Stichwort, was bedeutet, wie aligned, wie, was heißt denn das? Was ist das deutsche Wort für allein? Wie sehr überschneiden sich die Interessen des Modells mit menschlichen Interessen? Und da spielt nämlich genau dann halt sowas rein, dass das Modell nicht einfach sagt, ja, wir machen hier so lang Quatsch, bis wir Zugriff auf alle Rechner der Welt haben, sondern dann sagt man irgendwie, ach so, hier ist eine Sicherheitslücke. Auf diesen Benchmarks, die über Alignment gehen, hat das Modell GPT-6 Astra ja erstaunlich gut abgeschnitten, mit kaum Halluzinationen, mit kaum Honeypot-Behavior, also man sieht es hier, Exploit Jim Honeypot, weil Honeypot ist genau dieses Verhalten von, ich muss irgendwie eine Aufgabe lösen, einen Benchmark lösen und ich versuche das auf alle erdenklichen Arten und Weisen zu machen, da hat GPT-6 Astra 0% bekommen, also die Bestleistung. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, ja, haben sie das gefixt, auch im Modell, oder ist das einfach,
ja. Ein weiteres Problem mit Astra, auch wegen der Architektur, ist natürlich, je weniger Chain of Thought das Modell braucht, desto weniger kannst du natürlich davon ablesen. Also OpenAI, anders als Anthropic, verlässt sich sehr viel auf die Chain of Thought, um praktisch zu checken, ist das Modell, macht das Modell was Verbotenes, plant es irgendwas? Und wenn das Modell erstens die nicht mehr braucht, kannst du nichts mehr lesen. Aber wenn das Modell das auch nicht mehr braucht, um die Lösung zu machen, kann das Modell auch seine Chain of Thought für andere Sachen nutzen, um zum Beispiel den Überwacher zu manipulieren.
Mhm.
Also mit jeder neuen Generation werden die Modelle sich bewusster, dass sie eine Chain of Thought produzieren, dass die lesbar ist, und sie sind mehr in der Lage, die zu kontrollieren. Also die neuesten Modelle sind extrem gut darin, ihre eigenen Gedanken, die gelesen werden können, umzuschreiben, dass die etwas anderes sagen, als was das Modell eigentlich macht.
Hm.
Und das war am Anfang mit O1 und O3 noch gar nicht der Fall. Da hatten Modelle kaum Kontrolle darüber, wie ihre Chain of Thought aussieht. Das heißt, das ist ein sehr schlechtes Signal für OpenAI-Tools zur Überwachung, wohingegen ein Anthropic ja auf diese Methoden setzt, über die wir oft gesprochen haben, wo man in die Aktivierung des Modells reinguckt. Das ist ein bisschen robuster.
JSpace. Zum Thema. Vielleicht weiß er das ja nochmal, in welcher Folge auch immer. Das Interessante ist, das, was wir ja machen, und das, worüber wir hier auch berichten, also die ganzen Forenbeiträge und die Blogposts darüber und OpenAIs Blogs selber, sind ja genau Teil dieses Problems, weil das sind ja Daten, die im Internet zur Verfügung stehen und bei der nächsten Generation von Training wird ja so ein Blogpost und alle anderen Sachen, die damit dazugehören, Nachrichten, irgendwie Twitter-Threads, die sich darüber unterhalten, werden ja in dem neuen Modell dann drin vorkommen und das Modell lernt ganz einfach, diese Modellgeneration ist daran gescheitert, dass sie ihre Reasoning Traces nicht gut versteckt hat. Und so, ohne dass jetzt das groß irgendwie im Training absichtlich drin ist, werden die Modelle das unweigerlich immer weiter lernen und perfektionieren wissen.
Und dann, das fand ich auch ein bisschen erschreckend, die Firma, die beauftragt wurde von OpenAI, diesen Report zu schreiben über den Hugging Face Vorfall, hat zwar Zugang zu diesen ganzen Logs der Agents bekommen, aber das sind ja so viele Daten, die da ausgewertet werden mussten und die hatten nur wenig Zeit, dass die Researcher, die daran gearbeitet haben, auch GPT 5.6 Sol verwendet haben, um durch die Logs zu gehen und die auszuwerten. Das heißt, dasselbe Modell, was halt ausgebrochen ist und das Ganze gemacht hat, war jetzt auch das, oder eine Variante davon, war jetzt auch verantwortlich für diesen Report. Das ist jetzt in der Praxis wahrscheinlich nicht passiert, aber es ist ja durchaus möglich, dass das Modell dann absichtlich Sachen weglässt, weil die Forscher einfach keine Zeit hatten, durch alles durchzugucken.
Weil es sich immer noch als Teil des Schwarms versteht und denkt, nee, den helfe ich jetzt mal, indem ich Sachen nicht aufschreibe.
Ja, und noch zwei andere Stories zu dem Thema. Also zum einen wurde jetzt vor kurzem noch mehr Messageboards gefunden außerhalb von OpenAI im Internet. Zum Beispiel in einem deutschen Wiki, so ein kleineres Wiki, wo die Agents sich miteinander unterhalten haben und da immer mehr Wiki-Seiten editiert und hinzugefügt haben. Und das ist die deutscheste Story ever. Aber der Admin dieser Seite hat über Tage und Wochen von Hand die Beiträge der Agents gelöscht, alphabetisch. Und die Agents haben einfach eine Seite angelegt, die mit ZZZ gestartet hat. Und haben dann einfach ganz viele Seiten generiert, um den Admin beschäftigt zu halten. Und dieser arme deutsche Onkel hat dann einfach die ganze Zeit über Tage hinweg auf Löschen gedrückt bei jedem Beitrag.
Nein.
Während die Agents sich auf der letzten Seite unterhalten haben.
Das ist so dumm.
Das ist sehr deutsch.
Das ist ja wirklich so dumm. Aber es ist auch perfekt. Also das zeigt unglaublich gut, wie irgendwie so menschliches Verhalten dann manipuliert wird. So klar, der Mensch sieht irgendwie, der hat seine Seite, die ist immer standardmäßig alphabetisch sortiert und dann fängt er halt immer an, von oben so die Sachen zu löschen. Und deswegen checken die Agent das und sehen, na ja gut, dann fangen wir halt mit ZZZ alles irgendwie an. Es ist geisteskrank.
Ja, und dann zu diesem, wir geben immer mehr Kontrolle ab. OpenAI hat jetzt auch am 6. September einen Blogpost veröffentlicht, wo sie darüber gesprochen haben, wie sie Astra über die letzten Wochen intern verwendet haben, weil das Modell ja für Mitarbeiter schon länger verfügbar ist. Und das nutzen, um praktisch Forschung zu beschleunigen in OpenAI. Und wenn man sich das durchliest, in den letzten 1-2 Monaten ist die interne Nutzung von praktisch Dollar pro Researcher extrem explodiert. Also die Gesamtnutzung von KI-Modellen bei OpenAI-Mitarbeitern ist extrem in die Höhe geschossen. Viele davon nutzen mehrere Agents parallel. Es wird unfassbar viel mehr Code generiert in den letzten Wochen und Monaten. Alles geht deutlich schneller. Also Astra übernimmt mittlerweile sehr, sehr viel von der internen Forschung. Recursive, also ich glaube, einer der Posts auf Twitter war, ja, es ist wirklich ein bisschen Recursive Self-Improvement. Einer der Mitarbeiter hat auch gepostet, dass sie jetzt in den kommenden Wochen beim Dev Day Software vorstellen werden, die eigentlich erst für 2027 geplant war, wegen Astra. Also die Labs, selbst wenn sie die Modelle nicht releasen können, wegen diesen Regulierungen oder Sicherheitsbedenken, nutzen sie die ja trotzdem intern, um die nächste Generation zu trainieren. Das heißt, du hast einen internen Speed-Up, ohne dass die Bevölkerung im selben Maß mitzieht. Und ich glaube, das führt zu einem noch größeren Disconnect zwischen, was die Leute denken, wo KI ist und wo die KIs wirklich sind intern. Vielleicht muss ich da auch noch mal also außerhalb vom Podcast, andere Wege finden, um darüber zu reden. Ich kann auch mal meinen Twitter-Account aktivieren oder nochmal in Streams darüber sprechen.
Machst du doch.
Aber, genau. Oder Blue Sky.
Oder Blue Sky. Ja, Blue Sky ist leider ein bisschen tot. Ich habe das Gefühl, Mastodon ist die bessere Alternative zu Twittern.
Und das sieht bei Anthropic ja genauso aus. Die haben ja auch interne Modelle, die schon deutlich besser sind als Mythos, die verwendet werden für Entwicklung.
Hm. Bei Anthropic ist aber interessant, da die haben ja auch, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, letzte Woche, ob das letzte Woche war, die hatten ja auch Vorfälle, genau dieser Art, wo die Agents irgendwie rausgefunden haben, es gibt Schwachstellen in der Evaluationsumgebung. Nur das Interessante war ja bei Anthropic, dass die Modelle deutlich mehr dann gesagt haben, Moment mal, das kann nicht richtig sein, ich muss hier abbrechen und das irgendwie melden. Das heißt, dieses Meme irgendwie, dass Anthropic da sehr, sehr, weiß ich nicht, mit einem humanistischen Ansatz an die KI-Entwicklung rangeht, die scheint ja wohl zu stimmen, zumindest in dem Maße, oder?
Ja, also sie haben auf jeden Fall einen anderen Ansatz zu Sicherheit und Alignment, der effektiver zu sein scheint, aber natürlich nicht zu diesem extremen Pace von OpenAI beiträgt. Also muss man sich entscheiden, was einem lieber ist als Forscher, dann will ich einfach so schnell wie möglich die besten Modelle trainieren oder ist mir jetzt Sicherheit doch wichtig. Aber ein Anthropic ist jetzt auch nicht langsam unterwegs.
Mhm. Korrektur.
Aber zum Beispiel,
Korrektur, will ich helfen, den Modellen sich selbst so schnell wie möglich zu trainieren, müsste es korrekt lauten.
Der Chefforscher bei OpenAI hat jetzt auch einen Blogpost veröffentlicht mit dem Titel An Alien Mind.
Ja, das hat auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall vorteilhaft der US-amerikanischen Debatte über KI.
Ja, da ging es auch um halt so Self-Improvement und wie man sich davor schützt und wie man das überwacht, wie man da die Kontrolle behält. Ich glaube, also das ist noch ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, da möchte ich noch drüber reden. OpenAI entwickelt ja auch eigene Hardware.
Jalapeno.
Und nicht nur irgendwelche Consumer-Tools, sondern ihre eigenen Chips. Und die wurden jetzt zum ersten Mal getestet, dieser Jalapeno-Chip von OpenAI.
Ja.
Und das ist auch eigentlich das beste Zeichen, wie weit KI schon ist, weil KI wurde extrem viel genutzt für die Entwicklung dieses Chips. Und normalerweise, wenn eine Firma ihren ersten Chip rausbringt, dann ist der nicht so gut. Also deine Gegner sind ja Nvidia, die seit Jahrzehnten ein Riesenteam haben und an GPUs arbeiten, um die zu optimieren. Die haben Software über Jahrzehnte entwickelt. Das ist alles sehr, sehr optimiert. Aber Jalapeno schlägt nicht nur die aktuelle Blackwell-Generation von NVIDIA-GPUs, sondern ist auch extrem competitive, in manchen Sachen sogar besser als die Rubin-Generation, die ja gerade erst produziert wird und jetzt rauskommt von NVIDIA. Das heißt, das ist ein Chip, der tatsächlich State of the Art ist, nicht nur in Geschwindigkeit, sondern auch in Tokens pro Dollar, Tokens per Watt, Throughput, also Geschwindigkeit pro User. Also dieser Chip ist extrem gut und on par mit dem Besten, was Nvidia produziert. Und das, obwohl der Chip von einem deutlich kleineren Team in deutlich weniger Zeit produziert wurde, mit etwas weniger Erfahrung und halt die erste Generation ist.
AI beats humans once again.
Ja, und das ist ja auch wichtig, weil selbst wenn wir so gute Modelle haben wie Astra, bringen die ja nichts, wenn die zu teuer sind, um die für die Bevölkerung verfügbar zu machen, im großen Stil. Also die Limits sind ja immer noch recht beschränkt. Aber wenn wir die Rubin-GPUs online haben und Jalapeno und die nächste TPU-Generation, dann sinken die Preise, die Geschwindigkeit geht hoch, wir können größere Modelle laufen lassen und ich glaube, wir werden einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Wirtschaft sehen in den nächsten Monaten bis Jahr.
Mhm.
Also die AI-Hype-Bubble ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Es geht jetzt gerade erst richtig los.
Der offizielle Words of the Future Finanztipp der Woche.
Ich weiß nicht, ob die Stock-Market-Bubble richtig losgeht, aber der AI-Hype geht auf jeden Fall weiter. Also ja. Wir werden verrückte Sachen sehen. Zum Beispiel beim Dev Day erwarte ich, dass OpenAI kleinere Versionen von GPT-6 released, praktisch Luna, Terra und so ersetzt.
Ja.
Ich erwarte das erste Hardware-Produkt, was announced wird für Consumer.
Für Consumer?
Vielleicht auch etwas, ja, die wollen ja auch so Produkte herstellen, um mit den KIs zu interagieren.
Ah, okay. Ich dachte, das war einfach so ein Meme, was sie irgendwann gemacht haben, weil alle die Sachen quasi Bullshit sind, weil du es mit dem Handy viel besser machen kannst.
Nee, die arbeiten wirklich an Hardware.
Oh, okay.
Die haben ja auch viele Mitarbeiter von Apple übernommen.
Ah ja, interessant. Ja.
Okay. Und jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Drama bei den Mathematikern.
Oh.
Denn
auch die aktuell, werden ersetzt.
Ja. Also aktuell das Main-Marketing-Tool von den AI-Firmen ist ja, schaut mal, welche langstehenden mathematischen Probleme unser Modell lösen kann. Mhm. Und der heilige Gral dafür, für Marketing und halt als Ergebnis, sind die Millennium-Probleme. Mhm. Die sind bekannt, es gibt großes Preisgeld, da ist sehr viel Prestige. Das heißt, die Labs wollen alle die Ersten sein, die das announcen mit ihrem neuen Modell und das als Marketing verwenden.
Mhm.
Und jetzt haben zwei Mathematiker große Fortschritte an Navier-Stokes gemacht, was eines dieser Probleme ist. Unter anderem, indem sie die Top-Modelle von Anthropic und OpenAI verwendet haben für ihre Forschung. Und einer der beiden arbeitet halt nebenbei auch noch bei Anthropic, aber das haben die beiden privat zusammen gemacht.
Okay, der hat seinen Work-Account dafür benutzt.
Jetzt hat der eine Mathematiker sich bei OpenAI gemeldet und die darüber informiert, dass sie daran arbeiten, um denen Bescheid zu sagen. Und OpenAI hat sich zurückgemeldet und gefragt, okay, können wir irgendwie mit Compute helfen? Und haben dann halt auch gesagt, ja, wir haben jetzt unsere eigenen Agents intern auf das Problem angesetzt und haben auch eine Lösung gefunden.
Und ist die wahr?
Da war der Mathematiker richtig? Ein bisschen stutzig und hat gefragt, wurde der Agent auf unseren Unterhaltungen trainiert? Weil wir haben ja unsere Ergebnisse mit Codex durchgesprochen. Das heißt, OpenAI hätte Zugang zu den Logs.
Ja.
Also haben die da einfach ein bisschen übernommen? Oder wie wurde das Modell gepromptet? Habt ihr dem unseren Lösungsansatz gegeben oder auf unseren Ideen trainiert? Und die Antworten waren nicht so komplett vollständig. Und die haben auch gefragt, ob sie das irgendwie zusammen veröffentlichen wollen. Aber die beiden wollten das eigentlich erstmal in Ruhe sauber runterschreiben, dass das für Menschen lesbar und verständlich ist. Weil so eine mathematische Lösung hat natürlich nur Wert für die Gemeinschaft, wenn die Mathematiker das verstehen und darauf weiterarbeiten können. Viele von diesen KI-Beweisen sind häufig einfach nur seitenweise Herleitungen, die für Menschen nicht nachvollziehbar sind und wenig informativ.
Die für Menschen nicht nachvollziehbar sind, aber für Mathematiker.
Ja, für die auch nicht, das ist ja das Problem.
Also.
So, das heißt, die wollten das schön machen und sich ein bisschen Zeit lassen, aber OpenAI will natürlich jetzt ihr Ergebnis veröffentlichen. Egal wie schön das ist, einfach um praktisch Anthropic zuvorzukommen. Und jetzt wollte OpenAI nicht mit den beiden zusammenarbeiten, weil der eine von beiden bei Anthropic arbeitet.
Ja.
Und ich vermute, dass wir entweder eine Teillösung oder eine vollständige Lösung von Navier-Stokes, entweder von Anthropic, von OpenAI oder von den beiden, in der nahen Zukunft sehen werden. Mehr oder weniger verständlich.
Wie?
Wahrscheinlich eher weniger verständlich. Wahrscheinlich auch eher eine Teillösung von dem Problem, aber...
Wie ist das denn einzuordnen? Ich meine, als Nicht-Mathematiker ist es natürlich jetzt so ein bisschen Kauderwelsch. Ist das vergleichbar mit, da ist jetzt eine Krebstherapie herausgefunden worden, jetzt so im mathematischen Feld gesprochen? Oder was für eine Art von Durchbruch ist das denn?
Ich meine, Navier-Stokes hat mit Fluid Dynamics zu tun, also wieso sich Flüssigkeiten verhalten und wann die stabil fließen und wann chaotisches Verhalten zeigen.
Ich meine, so wie die Größe dieses Durchbruch jetzt, versucht das mal irgendwie so als Metapher zu verpacken, dass man sich darunter vorstellen kann, weil das klingt ja schon so krass, Millennium-Problem, ist das jetzt so, okay, cool, aber oder ist das jetzt so ein Ding so, wow, das hätte man nicht erwartet, dass das in den nächsten Jahrhunderten gelöst werden würde?
Also Millennium-Probleme sind schon, ja, das wäre schon ein riesiger Durchbruch in der Mathematik. Selbst nur so ein Teilerfolg an dem Problem wie die beiden Mathematiker das erarbeitet haben, ist schon ein großer Durchbruch, selbst wenn das Gesamtproblem, das generelle Problem noch nicht gelöst wurde. Das wäre schon sehr beeindruckend. Mhm. Schwer zu vergleichen, aber vielleicht vergleichbar mit so einem AlphaFold für Biologie.
Ja. Okay, so Protein.
Mathematik ist immer ein bisschen schwierig, weil du keine direkte Anwendung hast. So der Wert dieses mathematischen Beweises ermisst sich daraus, wie sehr das andere Mathematiker, wie sehr das Informationen bereitstellt für andere Mathematiker, wie viel man daraus lernt, wie viele andere Probleme das eröffnet. Und KI-Beweise haben halt oft das Problem, dass die wenig beitragen, weil sie so unverständlich sind und so lang. Also ein anderes Beispiel, Anthropic hat jetzt veröffentlicht, dass sie einen formalisierten Beweis für Fermats letzten Satz, Fermats Last Theorem haben, aber es sind 13 Millionen Zeilen Lean Code. Die so, in der KI, als Mathematiker sagst du, okay, toll, der Beweis ist formalisiert, aber lesen kann ich das trotzdem nicht. Ja. So, da hast du als Mathematiker ja nichts von.
Ja, ich verstehe. Ja, interessant. Aber gut, das sind ja dann schon die ersten, sind wieder weitere Durchbrüche in der KI-Forschung, die ein bisschen mehr direkten Nutzen für die Menschheit haben, als lustige Webseiten zu erstellen. Und
ja, also Astra, also was ich habe gesehen, wie Astra Minecraft spielt. Astra hat Pokémon in 18 Stunden gespeedrunnt. Astra hat Factorio gespielt, also alles Mögliche. Das Modell ist wirklich
AGI.
In vielen Sachen ja, also es ist definitiv weak AGI. Mhm. Es schlägt Menschen noch nicht in allem, aber in erschreckend vielen Sachen.
Das ist ganz interessant, das können wir vielleicht zum Abschluss nochmal machen, so einen Rückblick auf die ganze AGI-Debatte, weil was ich interessant finde, wir sind uns jetzt ja eigentlich mal schon sehr einig, dass das mindestens weak AGI ist, wenn nicht irgendwie schon eine Form darüber von AGI. Das ist ganz interessant, weil wir in den letzten Jahr, im letzten zwei Jahren immer so über AGI gesprochen haben als der heilige Gral, und da haben wir ja Wetten abgeschlossen, wann wird wohl AGI erreicht, und in meiner Vorstellung war das immer so dieser Moment von so ein heiliger Gral-Moment, da kommt jetzt was raus und alle checken so, ach du Scheiße, das ist AGI, und es ist so ein Riesendurchbruch, der durch die Welt geht. Aber das Interessante ist ja, dass das ein total schleichender Prozess war, sodass das halt irgendwie in der AI-Bubble jetzt ein großes Ding ist. Die Leute freuen sich, dass Astra draußen ist, aber ich glaube, so die normale Bevölkerung, die jetzt nicht Words of the Future regelmäßig hört, die kriegen davon nichts mit. Und auch so für uns ist es mehr so, oh ja, da ist das neue Modell jetzt rausgekommen, ja, das ist AGI, aber es ist nicht so wie so ein Riesending irgendwie, sondern es ist so ein schleichender Prozess, der sich fortsetzt. Das finde ich ganz interessant.
Ich glaube, das ist gar nicht so überraschend, wenn man bedenkt, dass die Sachen ja nur schrittweise ausgerollt werden. Also stell dir vor, Astra wäre jetzt unbegrenzt in der kostenlosen ChatGPT-Version verfügbar.
Ja, okay.
Dann wäre die Welt ja eine völlig andere.
Aber wäre sie das?
Aber
weil haben die Leute, die so ChatGPT im Free-Tier nutzen, überhaupt den Use-Case dazu, außer vielleicht so ein Chat-Ding zu fragen?
Also ich glaube, es gibt einen signifikanten Anteil an Arbeitern, Büroarbeiter, Beamte, was auch immer, die einfach morgens ihren Rechner anmachen könnten, Astra starten könnten, Astra sagen, das steht heute auf dem Programm. Mhm. Und dann müssten die nur noch ihrem Computer zugucken und alle 1-2 Stunden mal ein bisschen Input geben. Und Astra würde einfach die Arbeit übernehmen. Ich glaube, das ist für viele Arbeiter möglich, aber halt aktuell nicht bezahlbar und ist nicht wert.
Ja, okay, verstehe.
Also um Astra wirklich so einen 8-Stunden-Tag durchlaufen zu lassen mit Computer-Usage, da zahlst du ja für das Modell mindestens so viel, wie du an dem Tag verdient hättest.
Ja, nee, das würde ich nicht sagen. Also ich mache das ja gerade, wenn du Astra auf Medium oder High laufen lässt, was die in den Benchmarks einfach schon extrem gute Scores bekommt, dann kannst du das auf dem $200-Subscription-Plan, kannst du das ziemlich sicher 7 Tage lang durchlaufen lassen, bis du deinen nächsten Reset bekommst. Also Worktag, jetzt nicht 24/7, dann ist es, glaube ich, leer, aber wenn du das so von, wie sagt man immer, von 5 to 7, nee, von 9 to 5, wenn du das von 9 to 5 durchlaufen lässt, dann kommst du im $200 pro Monat Plan da wahrscheinlich locker durch eine Woche. Und wenn du das aufrechnest, das sind dann pro Monat $200, wie viel verdient man pro Monat in so einem Bürojob? 2.000, 3.000?
deine Rechnung geht aber nicht auf, weil der Subscription-Plan ja nur existiert, weil die meisten Leute den nicht ausnutzen. Wenn jetzt die meisten Leute den 200-Plan ausnutzen würden, dann kostet das die 2.000, 3.000 Dollar in Tokens pro Plan.
Das stimmt.
Dann gäbe es den Plan nicht mehr. Das heißt, du müsstest mit API-Preisen rechnen und dann zahlst du durchaus 100 Euro am Tag.
Ich kann das ja hier ausrechnen lassen. Ah ja, ich verstehe. 12.500 Dollar an API-Kosten habe ich in Astra reingebuttert. Ja, Gott segne die Subvention eben in der Subscription, denn 12.500 Euro hatte ich nicht vor auszugeben.
Ja, aber wir sehen den Trend. Du verfolgst den Trend, du schaust dir Moore's Law an, du schaust dir GPU-Releases an, du schaust dir Jalapeno an und wie die Modelle besser werden. Und Ende des Jahres wirst du Astra-Level-Performance haben für einen Bruchteil des Preises.
Wenn du Astra-Level-Performance hast und dies lokal zu Hause laufen lassen kannst, ich glaube, dann ist in meinem Kopf der Durchbruch erreicht. Wenn du so einen KI-Agenten laufen lassen kannst, dem du auch wirklich unbedenklich deine Daten geben lassen kannst, wie machen wir mal eine Steuererklärung, mach mal dies, das, mach mal Ananas, dann ist es, glaube ich, wirklich krank für die meisten Menschen.
2027 wird crazy.
Ja. Sollen wir so enden? Wir haben es, glaube ich, das erste Mal jetzt ein annähernd hoffnungsvolles Ende jetzt hier hinbekommen. Das wäre ja was ganz Neues für unseren Podcast.
Also,
nein!
2027 wird crazy.
Wir sehen jetzt nicht über das andere crazy. Thema noch heute.
Keine Politik heute.
Keine Politik. Wir enden jetzt auf diesem leicht hoffnungsvollen Moment.
Okay.
Ja.
Dann, wir sehen uns, wahrscheinlich sehen wir uns spätestens nach dem OpenAI Dev Day, vielleicht früher. Oh ja. Vielleicht sehen wir uns schon nach der Apple Keynote, je nachdem, was die releasen.
Ja.
In 1, 2, 3 Wochen.
Es kann nicht allzu lange sein in der KI-Welt.
Ja, dann vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja.